Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht es dir?
Guten Morgen, Jörg. Sehr gut, wenn ich dich höre.
Ah, das ist immer sehr, sehr schön. Das ist immer schön. Auch wenn ich immer noch mit der Allergie zu kämpfen habe, ich versuche ja, unsere gemeinsame Zeit einzuhalten, also stimmlich, dass ich noch sprechen kann.
Was ist das Thema?
Das Thema heute wieder aus dem eigenen Alltag. Ich habe eine Anfrage bekommen für ein Projekt und da war ganz viel so Sicherheit. Ist es umfassend dokumentiert? Haben Sie viele Referenzen und sowas? Und da wollte ich einfach mit dir mal sprechen, weil wir sprechen ja sehr viel über Innovatives und wir sprechen über auch immer Jobs to be done und Bedürfnisse. Aber ein Thema, was mir immer so ein bisschen hinten runterfällt, auch wenn ich in der Praxis spreche oder meinen Studierenden, da kommt immer so Prestige oder so Convenience und so innovative Jobs to be done. Aber so, es fällt doch auf, wie viel Angst in dem Affen ist, der uns auszeichnet. Und da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Sicherheitsgefühl und Sicherheitsbedenken um? Welchen Stellenwert hat es? Und auch vor allem nochmal dieses Referenz auf Jobs to be done und Bedürfnisse. Aus der Bedürfniswelt ist es ja klar, ist ein klares Bedürfnis. Wie geht die Jobs to be done-Welt damit um? Das wollte ich einfach nochmal mit dir aufgreifen. Mal etwas einen Schritt zurück sozusagen in die Urtiefen der Maslow'schen Pyramide.
Finde ich hochspannend, dass du Sicherheit erwähnst, weil natürlich Innovation erstmal Unsicherheit auslöst. Man kennt genau. Es nicht, man hat keine Vergangenheit. Mhm. Und da ist es natürlich so, wir hatten ja schon die Diskussion, dass wir eigentlich innovativere Kunden in der Schweiz brauchen, die eben auch von Startups kaufen. Mhm. Aber da geht es natürlich genau um diese Frage, wie kann ich eigentlich meiner Kaufentscheidung vertrauen? Wie kann ich Sicherheit bekommen, dass der Anbieter auch liefern kann? Mhm. Was genau. Würdest du empfehlen?
In welcher Hinsicht das?
Wie Sicherheit aufbauen. Oder erstmal die Frage, warum hat der Kunde eigentlich Angst? Ist das eine subjektive Wahrnehmung? Ist es rational, weil auch von großen Unternehmen gehen ja genügend Projekte schief. Also wenn man McKinsey sich anguckt, ist ja auch nicht jedes Beratungsprojekt erfolgreich.
Absolut.
Ja, das heißt, you never get fired for choosing IBM war früher so eine Kiste. Da gibt es andere große Softwarehersteller. Wenn du die wählst, da kannst du nichts falsch machen, sagt man. Und trotzdem gibt es ja dort Unsicherheit.
Genau.
Kennst du noch Beispiele?
Ja, das ist, wie gesagt, IT ist es so bei mir im CRM-Bereich, so dieses alle kaufen Salesforce, was, wie ich immer sage, das korreliert mit der Handtaschenmarke meiner Frau.
Jetzt musst du das aber mal erläutern.
Ja, es ist halt wieder so die Mischung aus Prestige und Sicherheit, wie du schon gesagt hast, mit IBM. Man setzt sich gar nicht wirklich damit auseinander. Aber wenn die so erfolgreich sind und überall auf der Welt unterwegs, dann wird man ja schon das Richtige auswählen. Vor allem auch wieder das Thema Zukunftssicherheit. Also mir fällt da sofort immer Salesforce ein, weil, wie gesagt, die tiefere Auseinandersetzung bleibt aus. Aber sonst mit Sicherheit. Worum es mir eigentlich heute geht, ist mir so auch in der Management-Ausbildung, ich fange vielleicht mal wieder im Urschleim an, dieses Maslow-Modell ist ja aus den 1950er Jahren. Wenn dir das noch was sagt, da diese Bedürfnisse.
Ja, natürlich sagt mir das. Ich habe ein bisschen schlucken müssen, ob es wirklich aus den 50ern ist.
Ja, ich würde mir fast, ich glaube 1957, aber es ist ja wurscht, wenn es früher oder später dann... sei es mir geschuldet. Und was ich merke in der Management-Ausbildung, es fängt ja immer an, dass wir als Grundbedürfnisse haben wir so Hunger und Durst, dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse und ganz oben der freie Mensch in der Revolte, der sich selbst verwirklicht. Und was mir da auffällt, auch in unseren Management-Ausbildungen, Weiterbildungen, auch generell in unserem Alltag, dass er immer so kommt, so Nachhaltigkeit, Convenience, all diese Sachen, die Menschen, die Kunden, die verwirklichen sich heute selber. Das hat ja auch einen gewissen Aspekt. Aber dieses Thema Sicherheit wird immer so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, ja, das haben wir eigentlich schon als Gesellschaft überwunden. Und das ist so ein bisschen das, wo ich immer so das mit dir mal diskutieren wollte. Weniger jetzt an Beispielen, mehr so, dass das eigentlich auch so jetzt in Anlehnung an meine Interaktion mit dem Schweizer Fernsehen, das Thema Internet-Usage oder Internet-Kompetenzen, dass wir auch wieder so ein Thema haben, was gar nicht in der Gesellschaft so wirklich diskutiert wird. Also wie viel Angst ist denn gut oder warum haben wir denn immer das Gefühl, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt? gerade in Deutschland hat man das Gefühl, zurzeit geht es ja sowieso komplett, das Land löst sich eigentlich auf, man wartet nur drum, bevor Macron das übernimmt, damit da alles wieder besser wird.
Franzosen, also okay, ja. Gut, spannend.
Ja, ich bin aus einer französischen Besetzungszone. Also wir
da merkt man einfach, im Ostdeutschland haben sie da andere Präferenzen, Gott sei Dank, immer noch nicht alle. Nein, das ist natürlich böse und falsch. Nein,
genau, aber ich wollte es nochmal mit dir besprechen, warum wir Sicherheit immer so als sowas fast schon Negatives abtun, auch so gerade auch im Management, du hast ja schon eingeleitet, sehr gut, Innovationen, ja, steht natürlich Sicherheit gegenüber. Und wie gehen wir jetzt damit um? Und dann sitze ich so da, welches Modell greift denn das auf? Also wir beklagen das, ne? Wir sagen, ja, da ist ein Problem. Wenn ich dann aber wieder schaue im Vertrieb und im Verkauf, dann gibt es halt so Standardsachen, ja, du musst halt Sicherheit geben, du musst halt die Vorzüge, du musst TCO, also den betriebswirtschaftlichen Mehrwert aufzeigen. Aber eigentlich wird das immer so ein bisschen weggetan als, ja, muss man sich drum kümmern, aber wie genau, weiß niemand. Und ich finde es eigentlich was ganz, ganz Wichtiges in Menschen, dass sie Sicherheit haben. Und da gehen wir eigentlich relativ wenig drauf ein, aus meiner Sicht. Zumindest auch das, was ich in meiner subjektiven Wahrnehmung rezipiere oder was ich so lese.
Der Punkt, also ich war überrascht, als du das Thema brachtest. Ich verstehe es jetzt immer mehr. Ja. Du hast natürlich vollkommen recht, dass Sicherheit eigentlich einer der Kernthemen ist.
Ne?
Das Thema, warum es wahrscheinlich kein Thema in den letzten Jahrzehnten war, dass wir eigentlich eine sehr stabile Gesellschaft hatten. Mhm. Wir hatten starke Brands, die eigentlich immer funktioniert haben.
Mhm.
Und Transformation bedeutet natürlich, dass diese mir Sicherheit gebenden Strukturen hinterfragt werden.
Mhm.
Und ich habe eben keine Erfahrung. Und wenn ich keine Erfahrung habe, muss ich natürlich in meinen Vertriebsprozess eben diese Sicherheit einbauen. Weil man kann ja nicht dem Brand vertrauen, weil VW hat genauso wenig Ahnung von der Elektromobilität wie andere.
Ja.
Und das heißt also, das muss man aufbauen. Und ich glaube, in der Vergangenheit hatten wir einfach durch diese unglaublich spannenden Konzepte wie Kaizen, Six Sigma und so weiter, ja auch eine unglaublich hohe Produktqualität erreicht.
Na eben.
Das heißt, eigentlich ist ja keiner im Markt gewesen, der Schrottautos gebaut hat in den letzten 10 Jahren. Also sind eigentlich alle rausgeflogen. Man hat früher so, ja, der Fiat rostet schon im Katalog und all solche Sachen. Die Autos sind ja heute alle austauschbar gewesen.
Mhm.
Ja, das wird natürlich der Premium-Hersteller vielleicht anders sehen. Aber man weiß, was man bekam.
Mhm.
Ja, weil verzinkte Karosserie hat der eine. Der Maschinenbau, die schlecht waren, sind rausgeflogen. Das heißt, wir hatten ja eine Sicherheit, indem wir eigentlich durch Wettbewerb die Stärksten oben hatten.
Mhm.
Ja, und dann ist es natürlich logisch, dass man einfach den Marktführer nehmen kann oder einen drunter und man macht nicht viel falsch.
Mhm.
Und Sicherheit gibt es nach meiner Meinung eben auf 2 Ebenen. Es gibt die wirkliche Sicherheit bezüglich des Produktes, dass ich das Richtige kaufe.
Mhm.
Das ist häufig aber gar nicht mal so wichtig, sondern man muss, wie sicher kann man sich sein, dass eine Fehlentscheidung einem nicht den Job im Unternehmen kostet?
Genau.
Und das ist natürlich nochmal eine andere Kiste.
Mhm.
Ja, also wenn alle die Software verwenden und sie geht schief, dann ist es eben so.
Mhm.
Ja, und das war, also es ist hochspannend, dass wir eigentlich das, was wirklich im Kern von unserem Leben steht, nämlich Überleben, und das ist ja Sicherheit,
ja,
hatten wir durch ja, unglaublich gute Management-Methoden wie Six Sigma Produktion. Die Qualität war einfach gut. Ich meine, wie häufig kaufst du heute ein Handy und du schaltest es ein und es funktioniert nicht?
Genau.
Das gibt es ja gar nicht mehr.
Genau.
Also die Chance, dass ein Produkt heute kaputt geliefert wird, ist extrem gering.
Mhm.
Ja, und das dürfte auch der Grund sein, warum man sich mit dem Thema so wenig beschäftigt hat.
Da bin ich absolut bei dir. Wenn wir jetzt also diesen Podcast im Jahr 2002 machen würden, würde ich sagen, klingt jetzt plausibel. Jetzt haben wir aber ja das 20-Jahr 2024, also seit 20 Jahren digitale Transformation VUCA-Welt. Also die Erklärung bis 2000 kaufe ich dir ab. Jetzt haben wir beide ja schon ein paar Startups betreut und ein paar Innovationen scheitern oder erfolgreich gesehen. Da wundere ich mich so ein bisschen. Also wir haben jetzt schon so 20 Jahre, wo ja doch ein bisschen mehr Dynamik reinkommt und den Menschen neue Dinge vorgesetzt werden, die ja auch teilweise dann gebrannt haben. Also siehe diese ganzen Online-Startups, die als Copycat den 500. Streichelzoo ins Internet gestellt haben. Also da sind ja schon ein paar Sachen passiert, wo man sagen kann, da wäre doch eigentlich die tiefere Auseinandersetzung mit Sicherheit geben, Sicherheit transportieren. Ich fand die Zweiteilung von dir schön, einmal auf Markenebene und einmal wirklich auf technischer, detaillierter Produktebene. Also das auch beides so systematisch anzusprechen, das habe ich noch nirgendwo gefunden.
Ja, besonders, was auffällig ist, dass ja Firmen, die eine sehr starke Marke haben, dann teilweise mit einem großen Aufwand ihr Vertrauen verspielen. Ja. Aber selbst das scheint beim Konsumenten gar nicht angekommen zu sein. Ja, wir erinnern uns an die ganz große, auch wenn es immer wehtut, die Automobilbranche 2015 erwischt worden, als sie ihre Softwarekompetenz dafür verwendet haben, dass man gewisse Abgasreinigungsablagen abgestellt wurden. Die Amerikaner haben einen schönen Begriff dafür, Cheat-Software, also Beschiss-Software. Auffällig, das haben scheinbar alle wieder vergessen. Und wir wollen es vielleicht auch gar nicht, dass uns solche Gewissheiten, die wir haben, uns genommen werden. Also wir halten uns ganz lange an der Gewissheit fest, dass die Vergangenheit doch schön war. Auch wenn sie nicht schön war.
Nee, absolut nicht.
Und dass wir eigentlich, also gerade so, also es tut mir immer leid, dass ich so viel die Automobilbranche erwähne, aber scheinbar gibt ein Verbrennungsmotor Menschen die Gewissheit. Und wenn ich letztens ein YouTube-Video angeguckt, dass ich das mir überhaupt angeguckt habe, das war ein junger Mechaniker, der früher im Rennsport war, der nahm einen AMG-Motor von Mercedes auseinander, der nicht mal 8000 Kilometer gefahren war und der ein Totalschaden war.
Okay.
Und er mit höllischer Freude rausgefunden hat, warum dieser Motor einen Schaden hat. Er hatte nämlich eine Hypothese und das war mehr oder weniger ein Konstruktionsfehler.
Okay, spannend.
So, und der macht das öffentlich, auf einem YouTube-Video.
Ah, schön.
So, und jetzt ist die Frage, schafft das Vertrauen in AMG oder nicht? Die Frage wurde dann nicht beantwortet, weil er ist eigentlich für AMG, also es ist ja diese Tuning-Firma von Mercedes, arbeitet er auch, also nicht angestellt, aber er darf in die Motoren da reinschauen. Und alle haben unten drunter gefragt, und wie hat Mercedes jetzt reagiert? Weil das passieren kann, das ist das eine, aber wie gehe ich damit um?
Ja.
Und trotzdem ist es eben erstaunlich, dass die Menschen solche kognitiven Dissonanzen zwischen ihrem Bild, das muss sicher sein, und der Realität nicht akzeptieren.
Ja.
Und mich hat eigentlich dieser Motor aus ganz anderen Gründen fasziniert. Man sagt ja immer, der Elektromotor, der wäre viel weniger komplex. Und als ich dann mal gesehen habe, was alles in so einem Verbrenner kaputt gehen kann und was für eine Präzision eigentlich das ist, diesen überhaupt zum Laufen zu bekommen, dann frage ich mich manchmal, warum haben wir eigentlich Angst vor dem Einfachen, was viel besser verständlich ist. Ja. Weil ich meine, der hatte Kettenteile drin, wo ich gefragt habe, okay, warum brauchst du überhaupt eine Steuerkette und so weiter. Hochfaszinierend, aber wir wollen es gar nicht wissen. Mhm. Und das ist vielleicht auch diese Idee, der Mensch baut sich eine Welt, wo er sagt, ja, diesen Circle of Influence. Ich kann das nicht beeinflussen, also kümmere ich mich auch nicht drum. Und das kann auch sehr gefährlich werden, weil dann nimmt man gewisse Dinge an, zum Beispiel, und dann hauen andere Leute drauf. Man merkt eigentlich gar nicht, was man hatte. Also man nimmt jetzt, auch wenn wir uns nicht in die Politik bewegen wollen, eigentlich funktioniert hier die deutsche Demokratie hervorragend. Ja, dass wir zwar komische Leute haben und die nicht regieren, sondern einfach sich gegenseitig beschäftigen. Das ist jetzt was anderes. Aber da kommen andere, die nur Angst schüren. Und eigentlich schafft die Demokratie es nicht zu sagen, ja, wir sind zwar nicht die beste oder die beste Regierungsform im Sinne von, dass dann immer Dinge umgesetzt werden. Aber ich kenne auch keine bessere, wo das Volk involviert wird. Aber das sind genau diese Punkte, wo ist dieses Urvertrauen eigentlich hängen geblieben, dass etwas funktionieren kann.
Genau. Und was ich da noch draufsetzen möchte, ist ein anderes Beispiel. Und zwar, wenn das jetzt so der, sag ich mal, normale Nutzer oder Käufer das so empfindet, diese kognitiven Dissonanzen, dann kann ich noch mit leben. Ein Beispiel, da bin ich inzwischen sehr, sehr kritisch und das wissen meine Freunde aus dem Customer Experience Wunderland. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da gibt es so ein Video von United Breaks My Guitar. Und zwar sitzt bei der United Airlines so eine Band und spielt und sieht, wie draußen ihre Musikinstrumente durch die Gegend geworfen werden und die gehen alle kaputt beim Einladen oder Ausladen. Und die nächste Geschichte ist, dass der Flug ist überbucht, ein Gast möchte partout nicht raus aus dem Flieger und dann kommt das Sicherheitspersonal vom Flughafen, nimmt ihn raus und haut ihm Zahn dabei raus, weil er sich so wehrt. Und diese Geschichte hat zwei spannende Aspekte. Eins, es sind nicht die Mitarbeiter von der Airline, sondern vom Flughafen, die beides mal das anrichten. Also die Leute, die ja das Flugzeug beladen, sind ja nicht von United Airlines, sondern von dem jeweiligen Flughafen. Und das Zweite ist, wenn man sich mal den Aktienkurs anschaut, schreiben immer alle Experten, ja, dann hat es negative Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit, dann kauft keiner mehr. Der Aktienkurs ist natürlich runter für ein paar Wochen, aber der ist dann danach wieder hoch und United hat einen schönen steigenden Aktienkurs, obwohl diese beiden Beispiele als die schlimmsten Erlebnisse von Customer Experience gelten und jeder sagt ja, und deshalb musst du ganz viel Geld in Kundenerlebnisse investieren, weil wenn dir das passiert, dann bist du eigentlich finanziell am Ende. Und da komme ich dran jetzt mit diesem Thema nochmal Sicherheit. Ich habe kein Problem, wenn das normale Menschen so empfinden, aber wenn dann Experten in Anführungszeichen, gerade auch so auf LinkedIn und vor allem hier meine Customer Experience, wo sie es dann immer das so raushauen, ohne vertiefende betriebswirtschaftliche Analyse, ohne Verständnis, mit so einfachen, plakativen Beispielen, die völlig inhaltsleer sind, da habe ich dann immer so Mühe, wo ich dann auch wieder sehe, da wird wieder Angst gemacht, da wird wieder mit Sachen gearbeitet, da tue ich mir super schwer mit. Und deshalb auch nochmal das Thema Sicherheit. Also deshalb ist das für mich so ein ganz elementares Element eigentlich inzwischen.
Du spielst natürlich gerade wunderbar auf das an, diese Aufmerksamkeitsökonomie. Also auch die Berater, man nimmt sich ein Beispiel von irgendwo x Millionen Kunden, wo es gut gelaufen ist, und dann haut man drauf. Genau. Es ist natürlich heute auch wunderbar möglich, dadurch, dass alles mit Filmen existiert, das kann man wunderbar ausschlachten. Die Frage ist ja immer, warum ist United sehr profitabel? Ja, und wahrscheinlich liegt es weniger am Gepäckhandling als an der Streckennetz, was sie anbieten. Ja, in Amerika gibt es auch immer mehr Oligopole. Ja, das muss man auch sagen, man kann eben gar nicht mehr entkommen. Ja. Southwestern war ja mal die Möglichkeit, eine Alternative zu haben. Und vielleicht ist gar nicht das Entscheidende, gerade mit dem Zahnausschlag konnte ich mich deutlich weniger erinnern. Da weiß ich jetzt auch zum Beispiel nicht, wie hat er sich gewehrt, weil es ist nun mal die Regel am Bord eines Flugzeugs, du gehorchst dem Captain.
Ja, natürlich.
Nee, shit happens. Ich kenne den Fall nicht, deswegen möchte ich gar nicht weiter drüber gehen. Es ist ja immer die Frage, was ist der Kern eines guten Kundenerlebnisses? Mhm. Und zum Beispiel im Flugzeug ist vielleicht weniger, nach meiner Meinung ist das ein Hygienefaktor, also der sollte einigermaßen funktionieren, das Gepäck sollte einigermaßen ankommen. Aber entscheidend ist Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Und es ist so, sie haben auch Oligopole. Ja, und das ist nach Corona ja auch relativ klar gewesen, dass die Airlines es geschafft haben, ihre Preise anzuheben.
Klar.
Ja, also ihr Ertragsmodell hat sich deutlich verbessert. Mhm. Leute fliegen noch, wieder wie die Weltmeister.
Es ist noch mehr fusioniert worden, als es alles
passiert. Aber ja, das ist eigentlich die klassische Industriepolitik, die eben eigentlich den Kunden ja nicht in den Mittelpunkt stellt. Und eigentlich ist ja die Monopol- oder so die WEKOs der Welt, die Wettbewerbskommission für die Deutschen, das ist die Monopolkommission hier in der Schweiz, die soll ja einfach dafür sorgen, dass eben Wettbewerb herrscht. Mhm. Und das Spiel, und das erlebe ich natürlich genau, das ist auch der Grund, warum Customer Experience nicht immer so richtig gut ankommt. Die Rendite kommt eigentlich wenn du ein Monopol schaffst.
Genau. Und das ist ja, sehen wir auch an den IT-Firmen aus Kalifornien. Aber nochmal zurück zur Sicherheit. Wenn wir jetzt das uns nochmal anschauen, auch aus deinem Jobs to be done. Also in den Bedürfnissen haben wir ja, ich sage mal so, vier Kernbedürfnisse: Prestige, Sicherheit, Preis und Convenience. Wobei schon Prestige und Sicherheit schwer abgrenzbar sind. Kauft der Mensch
die Marke. Und auch Convenience. Also ja, ich auch, kaufe mir genau. Sicherheit. Also für mich ist ein Convenience, ich kaufe mir, dass ich kein Problem habe.
Genau, also das ist auch noch schwer abgrenzbar. Aber jetzt in der Jobs-to-be-done-Welt, wie gehst du da mit dem Sicherheitsmomentum um? Also wenn man was sind die Jobs-to-be-done vom Kunden? Lässt du das dann so mitfließen oder ist das
für dich? Also da hast du natürlich einen sehr schwachen Punkt bei mir entdeckt.
Weil das ist ganz komisch, dass ich die schwachen Punkte
entdecke. Überhaupt nicht, weil ich ja das Konzept verwende, aber nicht unbedingt selber inhaltlich mit den Kunden arbeite.
Okay.
Also das heißt, in einem Workshop müssen die mit den Punkten kommen. Ich reflektiere das natürlich. Mhm. Und meistens sind es natürlich Innovationsworkshops. Und ja, es fehlt dann der Gedanke, wie kann ich eigentlich die Transformation vom Kunden möglichst einfach machen? Und das kommt bei mir natürlich über dieses Idee, dass es Erfahrungsgüter sind. Mhm. Ja, das hatten wir ja bei digitalen Produkten beim letzten Mal diskutiert. Das ist ja ganz wichtig, weil dort muss ich ja im Vertrieb Sicherheit aufbauen. Ich benutze es einfach anders, den Begriff.
Ja.
Also ich würde nicht Sicherheit sagen, sondern wie kann ich im Vertrieb den Leuten Erfahrung aufbauen, dass sie keine Angst vor ihrer Entscheidung haben.
Mhm.
Ja, weil es ist so, eine Wärmepumpe, also wir stellen jetzt von Gas auf Wärmepumpe um, da gehen wir Risiken ein.
Mhm.
Ja, und eigentlich kräht kein Hahn danach, müssten wir nicht, weil die Mieter zahlen so oder so den Gaspreis und die wissen wir, dass die funktioniert.
Mhm.
Jetzt ist es aber so, dass diese Technik, ja, wir waren ja auch mit Early Adapters, Late Adapters und so weiter, das ist ja nicht so, dass es keine Erfahrung gäbe in dem Markt.
Mhm.
Ja, also die ersten Erdsonden, die kommen jetzt End of Life Cycle und das ist 50 Jahre.
Ja,
also das ist ja keine Technik, innovative, die neu ist.
Ja.
Und deswegen ist es so schön, wenn Deutschland Angst hat, ja, die Wärmepumpe, da kann ich ja meine Wohnung im Winter gar nicht mehr mit heizen.
Mhm.
Und die Norweger so, nicht heizen, machen wir seit 30 Jahren.
Ja.
Also deswegen ist es sehr spannend, dass eben Sicherheit extrem stark von deiner Peergruppe abhängt, was die eigentlich schon gemacht haben. Und das habe ich schon bei einer Diss gehabt. Das war interessant, dass ich mich mit dem Annahmeverhalten von Innovation, und dort ist Sicherheit natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist nicht entscheidend, was die Stiftung Warentest sagt, der Jörg sagt oder ich sage, sondern was die Peergruppe von gewissen Leuten sagt. Also wenn alle Salesforce haben, dann ist es in Ordnung, wenn du Salesforce hast. Ja. Und das ist bei jeder Innovation so am Anfang, sieht man ja auch nur die negativen Teile. Und das Positive kann man ja noch gar nicht kennen, deswegen kommen ja immer die Diskussionen.
Ja.
Zum Beispiel Klassiker, ja, die Reichweite beim Elektroauto, die stimmt ja nicht. Und im Winter ist es ja auch noch viel kleiner. Stimmt. Spannend ist, dass die Frage, wie wirst du eigentlich von der Automobilbranche mit den Standardverbrauchswerten beim Verbrenner? Da haben scheinbar die Leute das alle akzeptiert, dass sie verarscht werden. Ja, deswegen, ich springe mal kurz zurück. Der Spiegel hat gerade von der EU eine wunderbare Studie publiziert, dass eben digital bedeutet, dass ja plötzlich Dinge messbar waren. Früher hätte man seine Tankbelege aufbewahren können und dann hätte man ausgerechnet, wie viel man verbraucht. Heute weiß das Auto ja eigentlich, was man verbraucht, aber hat das natürlich früher nicht gesendet, weil das wäre ja furchtbar gewesen, wenn die Automobilbranche auf ihrem Wissen, dass ihre Autos eigentlich viel mehr verbrauchen, wenn das in die Öffentlichkeit gekommen wäre. Die EU kann man viel gegen haben. Ich finde sie manchmal super. Die hat die Automobilindustrie verpflichtet, die Echtzeit- oder Ist-Daten des Verbrauchers bei Werkstattaufenthalten auszulesen. Und jetzt kommen die ersten Analysen. Und das scheint aber auch den Petrolheads überhaupt nicht irgendwie weh zu tun. Was haben wir hier? Der Benziner schluckt ungefähr 24% mehr als die versprochenen. Der Diesel ist nur 18,2%. Und das Geilste sind natürlich die Plug-in-Hybride, wo die meisten Menschen ja nicht mal wissen, dass sie auch ihre Autos eigentlich auftanken müssten mit Strom. Um super 251% abweichen.
Wow.
Ja? Und ich kann ja jetzt schon sagen, es kommt bei keinem von den Petrolheads an, weil die wollen gar nicht aus ihrer Komfortzone rausgeholt werden. Und das ist eben das Spannende. Wenn du einmal Sicherheit bei deinen Kunden erreicht hast, dass du die Lösung für ihr Problem bist, kannst du aber richtig viel falsch machen, dass sie aus dieser Komfortzone rauskommen.
Und das ist gerade ein extrem wichtiger Punkt, der eben gegen diese ganze Customer Experience Idee spricht. Und die hast du so auf den Punkt gebracht, du kannst richtig viel falsch machen, bevor da was passiert. Und ich möchte nicht dem Podcast die Botschaft raussenden, bitte
ärgert
eure Kunden bis zum Limit. Aber die Sache ist immer dieses, wir machen alles schöner und wir machen nie einen Fehler und dann verdienen wir ganz viel mehr. Das ist eben auch nicht die Realität, sondern wenn man sich da ständig bemüht und zu viel Kasperei macht, kommt manchmal unterm Strich gar nicht mehr raus, weil das heißt ja auch immer Investition. Und das ist eben dieses Spannende zu sehen. Auf der einen Seite habe ich das Thema, als Neuer in den Markt reinzukommen. Auf der anderen Seite, wie gehe ich mit dem Thema Sicherheit als Bestehender um? Das Gleiche haben wir auch in der Versicherungsbranche. gibt ja auch viele Studien, die zeigen, der durchschnittliche Schweizer, Schweizerin ist grundsätzlich erstmal wahrscheinlich überversichert. Und das ist ja auch ein Thema, wo die Leute sagen, steht zwar in der Zeitung, gucke ich mir aber nicht an, das, wie es läuft, das passt schon so. Und jetzt ist ja die Frage, wenn du da als neuer Anbieter mit digitalen Lösungen in diese Märkte reindrängst, wie hast du da jemals eine Chance, wenn die Leute sagen, auch eigentlich neue Informationen, neuer Mehrwert, das interessiert mich gar nicht. Das finde ich noch eine ziemliche Herausforderung, die man so in den Lehrbüchern immer gar nicht so diskutiert, sondern es geht immer so Kano-Modell, Begeisterungsfaktoren, dann hier Value Proposition Design, hast einen Mehrwert, dann wird der schon, und wenn der dann irgendwo mehrwertig ist, dann wird schon die erste Gruppe das mögen und so, dass man das mal nochmal expliziter macht, hey, du kämpfst da auch in vielen, das nennt sich ja Involvement, auch so, haben die Leute überhaupt Lust auf das Produkt, wie ist das Wissen, hören die dir überhaupt zu, ist das Relevanz, also dass du da auch nochmal eine tiefere psychologische Analyse der Kunden machst, und das fehlt, finde ich, in der Praxis extrem oft.
Aber das sind wir genau, was wir unter Everett Rogers schon hatten mit seiner Early Adopters, Late Adopters. Der Grund, warum Leute ja spät eine Innovation anwenden, ist ja nicht, weil sie innovationsfeindlich sind, sondern vielleicht mit dem heutigen zufrieden sind, noch nicht genügend Momentum spüren, dass sie wirklich wechseln müssen oder wollen. Und das ist vollkommen rational, normal. Und es ist wirklich schön, dass du dieses Thema angesprochen hast. Ich habe ja eben meine Dissertation nicht über Value Proposition Design geschrieben, sondern über das komplette Geschäftsmodell. Und es ist die Kunst, um mal diese vier Bausteine oder vier Bälle oben zu halten. Ich muss eine schöne Value Proposition haben. Ob sie die beste ist, das kann ich dir nicht sagen. Die muss ich erfüllen können, also ich muss auch liefern können. Aber die muss profitabel sein, das ist das Ertragsmodell. Und ich muss die Menschen haben, die es können. Und wir haben früher immer gesagt, ja, die Menschen in der Firma wären so diese unlustige Veränderung. Ich glaube, dass wir aber auch mit Angstmacherei von außen, dass wir ihnen die Freude genommen haben für Veränderung. Und ich habe wirklich meine Dissertation, das letzte Kapitel, nachdem ich ja sehr euphorisch über Digitalisierung geschrieben habe, habe ich Kave, also Vorsicht gesagt, dass die Veränderungsbereitschaft der Kunden ist die größte Hürde für Veränderung. Weil gerade im Digitalbereich kann ich jeden Gadget in 2 Sekunden raushämmern. Ja. Aber bin ich bereit, mich damit zu beschäftigen? Und du hast den Aspekt der Sicherheit reingebracht. Jetzt ist aber doch das Problem von diesen Erfahrungsgütern, dass ich ja gar nicht beurteilen kann, ob das mir einen Nutzen bringt.
Das kommt noch dazu,
genau. Bevor ich sie nicht ausprobiert habe. Das heißt, das ist wieder das gleiche Thema. Ich habe dort die Herausforderung, dass dieses Ausprobieren immer ein Problem der Zeit ist und nicht des Geldes. Ein Reicher lernt nicht schneller, wie man ein Smartphone bedienen kann, als ein Schüler. Der Schüler hat sogar eher mehr Zeit, deswegen sind sie ja auch schneller gewesen. Das ist ja gerade das Interessante, dass gewisse Leute aus dieser Diffusionskurve oder Adoptionskurve eigentlich nicht die Reichen sind, sondern die Innovatoren sind häufig die, die einfach, wir nannten sie Mavericks, das sind so komische, die sich eben tagtäglich damit beschäftigen. Wir haben ja über unsere Videos gesprochen, die irgendwelche Leute über ihre Autos machen. Das sind Mavericks, die sind nicht sozial hochstehend, sondern die haben sich die Zeit genommen, das, was bei uns Nebengeschäft des Lebens ist, als Hauptgeschäft zu machen.
Genau.
Und damit sind sie Influencer geworden, uns eigentlich so ein bisschen die Angst wieder zu nehmen. Aber das machen interessanterweise nicht Unternehmen bei der Innovation alleine.
Genau. Und das ist nochmal das auch, was sich ein bisschen widerschließt mit unserer Folge auch zum Schweizer Fernsehen, wo ich mir auch wieder überlegt habe, wenn man das mal so zusammennimmt, ist es ja eigentlich auch der Medien auch eine Aufgabe, immer wieder auf Veränderungsbereitschaft, weniger Angst, Vertrauen, neue Dinge, auch so einen Geist zu legen. Also ich mache es mal an einem anderen Punkt fest. Jedes Jahr, ich weiß nicht wann, kommt ja raus, die Schweiz ist das innovativste Land vor Singapur. Jetzt, ich weiß es gar nicht, ja. Und da freuen sich immer alle. Und diese Studie wird ja überall zitiert, in jedem Workshop. Also wenn ich irgendwo meine Kritik anbringe, kommt ja immer, ja, wir sind ja hoch innovativ. Und dann sage ich immer, ja, das ist ja schön, dass wir innovativ sind, aber was wäre denn mal mit einer Studie, wie veränderungsbereit wir sind? Also da wird ja immer auch die Sachen verwechselt. Also innovativ zu sein per se ist ja erstmal schön und nichts dagegen. Aber die große Frage ist ja nicht innovativ oder nicht, sondern veränderungsbereit. Und das wäre doch mal eine schöne Studie zu machen, wie veränderungsbereit sind unterschiedliche Gesellschaften. Weil wenn man jetzt so evolutionstheoretisch oder darwinistisch drauf schaut, das ist ja der Make or Break. Es ist ja nicht das Viech, das hat ja Darwin schon erkannt mit den geilsten Features, sondern das, was ich ständig besser anpassen kann. Und das finde ich halt immer so interessant, wenn ich dann auch mit Managern spreche, wo ich immer wieder dieses Thema Sicherheit, wo das immer so unterschwellig so mitschwingt, ich nehme ja was, was mir Sicherheit gibt, wo es keine Veränderung gibt und mach's mir dann doch so muckelig. Und wie gesagt, da ist ja die nächste Zeit unseres Podcasts dann auch mal irgendwann die Frage, wie gehen wir damit um? Also das ist so ein bisschen, was mich da umtreibt oder was ich.
Wir haben natürlich einen riesen Vorteil in der Schweiz, dass wir keine so dominanten Branchen haben. Pharma ist natürlich extrem dominant, das muss man klipp und klar sagen, als größter Exporteur. Ja. Wir haben eine hoch innovative Branche, wenn es um Export geht. Aber nach innen, die Binnenbranche ist sehr konservativ. Das ist genau, was du beobachtet hast. Also selber sich nicht verändern, aber nach außen liefern. Und wir sind eben solche Nischenanbieter, die sich andauernd anpassen mussten.
Genau.
Ja, also uns ist es dann eigentlich immer egal, ob das Teil jetzt in ein deutsches Auto floss oder jetzt irgendeine Batteriekomponente eingebaut wird, die vielleicht über China hergestellt wird. Ja. Das heißt, da haben wir genau diese Anpassungsfähigkeit. Aber uns selber als Kunde würde ich jetzt auch nicht als innovativ ansehen. Ja. Ja, denk dran, wir haben so Horizont 1, 2 und 3 und in allen Bereichen kann man innovativ sein. Oder denk einfach dran, die Amerikaner sind ja auch nicht innovativ. Ja, die mögen zwar im Silicon Valley innovative Firmen haben aber dann einen Präsidenten mal gewählt, der ihnen ja verspricht, so alles zu haben wie früher.
Absolut.
Ja, und das ist klassischer Weg des Populismus, Angst zu erzeugen. Mhm. Und ob das jetzt die Aufgabe der Presse ist, positiver zu berichten, weiß ich nicht, aber einfach nicht auf Angstkampagnen im Reinfall.
Nicht positiver, sondern das Thema Veränderung. Also was mir aufgefallen ist, ich sollte ja da ein Statement machen und dann hieß es ja, aber bitte nicht zu komplex. Und dann musste ich, da war ich fast schon so, wo ich gesagt habe, wir brechen das Interview ab, weil das ist ihr Job, damit sie die Leute, die da draußen ihnen zuhören seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten, dass die diese Komplexität verstehen. Also das kann doch nicht ihr Job sein, Veränderungen oder, sag ich mal, Komplexität einfach immer runterzudimmen, sondern sie müssen doch einen Weg finden mit ihren 24 Stunden, die sie da jeden Tag senden. Und es ist ja verrückt, wie viele Leute mich auf diesen kurzen, das waren ja 3 Millisekunden. Und also überall, ich stehe in der Bar, kommt eine Ex-Freundin und sagt, hey, ich habe dich im Fernsehen. Also,
ja, und keiner behauptet mehr, Fernsehen zu schauen.
Genau, also das muss man auch mal sagen. Also da stimmt auch was.
Sag dir, dein LinkedIn-Kanal war besser.
Ja, nee, das war schon Fernsehen. Also es ist schon verrückt, wie viel mich darauf angesprochen haben. Aber sei es drum, darum geht es mir gar nicht. Es geht ja nicht um mich, aber was mich einfach da, wo ich da wirklich gemerkt habe, es geht ja nicht darum, jetzt alles positiv zu sagen und zum Beispiel zu sagen, hey, schön, dass der Israel durch den Iran angegriffen worden ist, ist ja alles nicht so schlimm. Das ist nicht die Botschaft, sondern die Sache ist doch die, wir kommen jetzt in eine Veränderungsdynamik rein. Wir haben zum Beispiel das erste Mal überalternde Gesellschaften. Wir haben auf einmal Amerika bricht weg als Supermacht. Also wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, brechen viele, viele Gewissheiten, viele, viele Erfahrungen werden auf einmal ein. Es kommt das Internet, es kommt ökologische Krisen, da kommt ja viel zusammen. Da muss ich doch auch einen ganz anderen Spirit haben, in wie ich eine Gesellschaft führe, wie ich kommuniziere. Und da kommt doch das Thema Sicherheit, ist doch da, da muss ich doch lernen, wie ich damit umgehe. Und dann gucke ich mir das Managementbücher, ich habe mir mal alle meine Konsumenten, die liegen hier, Konsumentenverhaltens- und Psychologiebücher genommen. Das Stichwort Sicherheit taucht da gar nicht auf. Also das finde ich noch interessant, dass in diesen Büchern nicht mal über den Aspekt der Sicherheit, der Wahrnehmung, wie stark steuert überhaupt Sicherheit das Verhalten, dass da überhaupt nicht ein Satz zugeschrieben wird. Aber über alle anderen Sachen wird wahnsinnig viel geschrieben und nachgedacht.
Also Sicherheit ist eben kein individuelles Gefühl, sondern Sicherheit ist ein kollektives Gefühl in deiner Peergruppe. Wenn alle machen, machst du auch Ja, weil sonst musst du ja aus deiner Gruppe rausgehen. Ja. Und deswegen gibt es so Jammertäler, wo alles immer ganz schlecht ist, bis dann irgendwo der Tipping Point hoffentlich mal reicht, dass es in die andere Richtung geht. Ja. Aber ja, es ist klassisch der Rogers mit seiner Diffusion of Innovation, Adaption. Das ist zäh, ist am Anfang. Mhm. Und es ist eben nie eine lineare Funktion, sondern immer der Peergruppen. Also, ja. Ich finde es da lustig. Klar, meine Schwiegermutter, sie ist jetzt auf Reisen. Ihr kennt sie aber, Elektroauto mit 80 gekauft.
Na, das ist super geil. Ne?
Ja, aber wie kommt das? Natürlich hat meine Frau und ich und mein Schwager da ziemlich mitgeholfen. Mhm. Und jetzt düst diese Dame zu ihren Jas-Anlässen. Mhm. 90% macht sie natürlich mit dem Velo, mit dem Elektrovelo. Ist sowieso da schon die Ausnahme. Düst sie mit ihrem Auto hin. Und da sie scheinbar eine relativ hohe soziale Akzeptanz bei ihren Jas-Kumpels hat, weil sie schlägt als Frau viele Jasser, da ist sie auch sehr stolz drauf. Weil Jassen ist nun mal etwas, was rational bewertbar, ob man gut oder schlecht ist. Also da kann man nicht sagen, ja, Frauen können das nicht. Ja, wenn man gewinnt, ist man eben Gewinnerin. So ist das einfach. Hat sie sich irgendwie so eine soziale Position erarbeitet, dass sie, ja, angenommen wird, was sie macht. Natürlich wird sie erstmal komisch, ja, aber das funktioniert doch bestimmt alles nicht. Und sie so, ich habe noch kein Problem gehabt. Mhm. Und jetzt geht sie weiter und mein Dach muss repariert werden. Aber wenn man das Dach macht, dann muss man doch auch gleich Solarpanels drauf machen, oder? Mhm. Und plötzlich kommt aus dieser Angstkultur so ein Tipping Point, wo sie sagt, wir standen alle, also Solar haben wir ja noch nicht versucht zu verkaufen. Und da merkst du auch, du kannst es ihr nicht verkaufen, sondern du musst ihr in der richtigen Moment so kleine Informationshappen geben. Mhm. Und deswegen haben wir ja das Auto als Beispiel. Es hat natürlich kein Vertriebler gemacht, da hätte er auch wahrscheinlich keine Zeit so gehabt, sondern das hat mein Schwager und ich und meine Frau gemacht. Wir sind immer mal wieder, wir wollten ja selber Elektroautos erleben. Also haben wir Termine ausgemacht, dann haben wir sie mitgenommen, dann sind wir mit dem Auto mal durch die Gegend gefahren. Und da wurde diese Angst abgebaut. Mhm. Ja, das ist genau diese Erfahrung. Und jetzt guckt sie natürlich auch mit Begeisterung dahin, was bei uns passiert. Mhm. Wir wollen auf Erdsonden umstellen und Wärmepumpen und PVT auf dem Dach. Also regenerieren unsere Erdsonden. Und da merkst du schon, 99% der Hauseigentümer, oder sagen wir mal, 80% der Hauseigentümer haben sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt. Mhm. Und wenn ich ihnen jetzt aber was verkaufen würde, würden sie, oh, da muss ja meine Gasheizung loswerden. Und in Deutschland hat ja diese Angst dazu geführt, meine Heizung wird verboten, was überhaupt nicht stimmte. Ja. Haben plötzlich Leute die sichere Variante gewählt, nämlich Gasheizungen zu kaufen. Und jetzt stellten sie fest, ja, wenn ich der Letzte an dem Gasnetz bin, dann wird ja ökonomisch sich das gar nicht mehr rechnen für den Gasnetzbetreiber. Dann habe ich zwar eine Heizung, aber ich kriege kein Gas mehr geliefert.
Genau.
Oder und plötzlich Rückbau des Gasnetzes. Ja, Kollegen, du bist leitungsgebundenes System. Und jetzt wird wieder eine Angstkampagne gefahren, anstatt zu sagen, ja, wenn wir uns einen Tipping Point haben für eine Technologie, dann gibt es immer Verlierer. Die Frage, wie gehen wir damit um? Stell dir mal vor, wie das war, als die Pferde vom Auto verdrängt wurden von der Straße. Ja, und heute gilt es als Sicherheitsrisiko, wenn eine Pferdeäpfel auf der Straße hinterlässt. Und du hast, du wirst richtig angemacht so dafür.
Ja,
das Auto ist nicht das bessere Pferd. Ja, und das ist so, es gibt Verlierer. Und die Frage ist, wann ist dieser Tipping Point? Deswegen kann ich nur sehr empfehlen, dieses Buch Tipping Point nochmal zu lesen. Weil da geht es eben darum, wie in sozialen Systemen eigentlich der Punkt erreicht wird, wenn eine neue Technologie eben als anerkannt und sicher gilt.
Und Standard wird.
Und sie ist eben nicht in der Gesellschaft, sondern sie ist innerhalb von sozialen Systemen. Und das haben wir mit Freude gemerkt. Wir haben eigentlich schon relativ lange geplant, aber dann kamen ein paar Dinge dazwischen im Leben. Und jetzt fing der Nachbar letztes Jahr an. Und dann war die große Herausforderung, wenn die bohren, dann müssen wir abgestimmt bohren. Ja, damit der Energiebezug, das nennt sich Wärmeklau, nicht passiert. Und plötzlich waren wir motiviert, voranzumachen. Ja, weil der andere ja auch gemacht hat. Ja, und da war überhaupt keine Unsicherheit mehr. Und wenn du einmal darauf achtest, wie viel gebohrt wurde plötzlich in unserer Umgebung, eigentlich sind wir spät dran dafür, dass wir eigentlich aus dem Thema kommen. Ja, und das ist wirklich faszinierend. Wir haben, glaube ich, jetzt im Umkreis von 300 Meter irgendwie 10 oder 20 oder 10 10 Bohrstellen gehabt, vielleicht A2, 3 Sonden. Und das ist hochspannend, dass nachher gar keiner mehr darüber nachdenkt. Ja, also was wir Angst haben und Sicherheit brauchen, sagen die Norweger, habt ihr ein Problem. Und das könnte man eben nutzen, indem man die Geschichten aus anderen Ländern erzählt und sagt, ja, sie überleben das.
Ja. Aber das führt mich doch genau zu dem Punkt, wo ich sage, wenn ich jetzt heute eben das Thema angehe und mir auch die Welt anschaue, wir haben ja dieses Thema zurück zu Trump und die Tendenz ist ja in allen Gesellschaften, also in der AfD, in der Schweiz vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber doch in vielen Gesellschaften, wobei du jetzt auch
so... Ja, wir haben 30%, die einer Heimatpartei anhängen.
Ja, aber die Heimatpartei ist ja ein bisschen, die schwankt ja zwischen Neoliberalismus und... Also die, so klar ist ja deren Partei auch nicht, wenn man wirklich das mal durchliest. Aber ich bin kein Parteienforscher. Worauf es mir geht, ist, dass wir ja mehr Dynamik bekommen. Das heißt, eine Reaktion ist ja mehr Sicherheit und früher war alles besser. Das heißt ja aber auch im Umkehrschluss, dass wir uns in den nächsten 10, 20 Jahren als Firmen auch mehr auf die Fahne schreiben. Wir müssen wahrscheinlich da auch mehr Einsatz hinten rein tun. Also worum es mir eigentlich geht, ist, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt an den Sicherheitsaspekt überkommen wollen, also wenn wir den Leuten diese Angst nehmen wollen, uns wahrscheinlich mehr anstrengen müssen, weil es ist ja nicht davon auszugehen, dass ein gewisser Anteil, das muss ja nicht 100% sein, aber sagen wir 30-40% der Gesellschaft werden sich ja jetzt nicht total begeistern dafür Veränderungen. Die werden ja genau das gegenteilige Verhalten haben. Das heißt, ich muss doch als Firma noch mehr tun, oder?
Ja, besonders ist es ja auch die Frage, was machen andere Wettbewerber? Also die innere Nabelschau der deutschen Automobilbranche war, was machen die in Stuttgart, was machen die in München, was machen die da in Ingolstadt, was machen die bei Porsche und so weiter. Ja, und die haben einfach immer das Gleiche gemacht. Das war natürlich unheimlich sicher. Mhm. Ja, der eine hat dann die M-Serie gehabt, die anderen hatten das AMG und Porsche hat dann irgendwas, war ja sowieso außerhalb von Gut und Böse im Sinne von Leistung.
Ja.
Und jetzt kommen Chinesen. Auf einem ganz anderen Wettbewerbspfad. Der größte Elektroautohersteller ist ein Batterienhersteller.
Mhm.
Ja, der kommt von einer ganz neuen Kerntechnologie und das ist natürlich nicht schön. Das schürt Ängste, weil früher war klar, Kernkompetenz ist der Maschinenbau. Solche hochkomplexen 4000 Teilchen zusammenschrauben namens Verbrennungsmotor, das ist der Traum. Und ich meine, ich habe einen jungen Parteikollegen, der nennt sich wirklich Petrolhead. Und der ist so verliebt in alte Technologie, weil er sich gar nicht vorstellen kann, dass neue ja auch Probleme lösen kann. Also der sagt, ja, Atomkraftwerk, das ist super. Ich so, gute Idee. Ja, unter 20 Jahren nur Bauzeit und Kostenüberschreitung von X. Kein privater Stromanbieter investiert in Atomkraftwerke. Und er ist natürlich ein Marktliberaler. Sagt, ja, aber dann, ich so, Momentchen, du willst den Markt haben. Es kommt nur nicht.
Ja.
Ja, weil wir, und übrigens versichern tut die Dinge auch keiner.
Genau.
Und dabei ist natürlich Atom eigentlich eine wunderbare Lösung. Nur die Technik ist ja heute schon da. Nur ich muss neue Geschäftsmodelle haben, die führen zu Ängsten. Ist total lustig. Ja, wenn dann alle zur gleichen Zeit das Elektroauto aufladen wollen und ihre Wärmepumpe bedienen wollen. Ja, A, passiert das nicht, bei Wärmepumpen schon eher. Und B, ja, ich muss das Stromnetz auch anpassen.
Lassen, ja.
Ja. Aber was Sie sich nicht vorstellen können, ist, dass wir auch änderungsbereit sind. Ja, also total faszinierend. Also ich meine, ich beschäftige mich jetzt relativ stark mit Technik und ich habe auch immer gesagt, ja, Reichweite ist das A und O. Und jetzt stelle ich fest, nein, eigentlich, wie schnell kannst du eigentlich zwischen 10% und 80% deine Batterie laden? Das heißt also, wie viel Kilowatt kriegst du in diese Batterie reingeladen pro Zeiteinheit?
Ja.
Und das ist total faszinierend, wenn du dann diese Schnellladeeinrichtung hast, dann kannst du irgendwie in einer Viertelstunde kannst du 300, 400 Kilometer laden. Kurze Frage, sollte man sowieso alle 4 Stunden, sollte man mal eine Kaffeepause machen?
Genau.
Aber du merkst, plötzlich kommt ein Faktor, den wir uns... Also eigentlich ist es klar, es ist wie ein Fass oder ein Tank, den man füllen muss. Und die Frage ist, wie viel Liter geht eben pro Minute da rein? Das, beim klassischen Auto spielte das keine Rolle. Beim LKW, der 700 Liter Diesel packt, ist das schon eine Frage immer gewesen, wie viel da, deswegen hatte der ja auch größere Tankstutzen. Aber das sind so Sachen, Ja, man lernt es über die Zeit. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe über Sicherheit deshalb auch wahrscheinlich nicht nachgedacht, weil ich diese Güter ja als Erfahrungs- und Vertrauensgüter ansehe. Mhm. Und das ist natürlich implizit genau das, was du möchtest.
Ja, aber nochmal vielleicht...
Und da habe ich sehr viel Zeit mit verwendet, ja. Aber ich habe den Begriff nicht verwendet.
Nee, das denke ich mir. Aber worauf ich nochmal hinaus will, außer auch mit dem Erfahrungsgut, der Denkfehler, der bei mir oftmals sitzt, gehe ich mal spezifisch auf den Vertrieb ein. Das neue Stichwort ist ja Solution und Challenger Sales so seit 20 Jahren. Also verkauf Lösungen, guck dir das Geschäftsmodell des Kunden an, versuche den proaktiv zu beeinflussen. Und was es jetzt vor 10, 15 Jahren gab, ein ganz interessantes Buch, das aber leider in der Vertriebswissenschaft und auch in der Vertriebspraxis überhaupt keinen Anklang gefunden hat, ist Insight und Ninja Selling. Mhm. Und diese beiden Bücher oder Ansätze gehen davon aus, dass sie sagen, du, das mit den Solution, also das, was du jetzt auch als Unterfahrungsgut, das ist ja alles schön recht, aber du musst dir viel mehr Gedanken machen, wie du den Change-Prozess bei deinem Kunden managst als Verkäufer, also wie du die mit dem Thema Sicherheit umgehst. Ja? Also nicht über die Lösung an sich, also hat es ein TCO, hat es einen Mehrwert, bringt es dir Nutzen, das ist so Solution und Challenger Sales, sondern wie gehst du denn jetzt in der Firma vor, um die einzelnen Leute zu adressieren hinsichtlich, wie viel Zeit braucht denn das? Wer muss dabei sein? Wen informierst du? Wie informierst du? Und solche Sachen. Also viel stärker auf das Thema Sicherheit eingehst, auch das Peer Group. Ne? Macht es Sinn, sich nur auf die Firma zu fokussieren oder musst du noch Beratungsunternehmen mit informieren über diese Innovation? Und da sieht man so eine Entwicklung, die absolut Sinn macht, die aber gerade am Ende der Praxis sowieso nicht, aber selbst in der Wissenschaft gehen wir immer noch von noch einem Verkaufsansatz aus, wie wir noch besser die Lösung verkaufen, wie wir noch mehr über TCO reden und noch mal über Mehrwert, anstatt mal zu sagen, ja, ist alles wichtig, das heißt nicht, das machen wir überhaupt nicht mehr. Aber wir müssen uns mal Gedanken machen, wie wir das Thema Sicherheit und Ängste viel stärker in den Griff kommen. Und das ist dann nicht mit Ratio-Argumenten, wie es halt die anderen Verkaufsansätze bisher machen.
Du weißt, ich bin natürlich in diesen ganzen Verkaufsansätzen wesentlich weniger drin.
Ja, sei froh.
Deswegen ist es so schwer für mich, das zu beurteilen. Ja. Ich sage einfach nur, ja, neue Sachen müssen Vertrauen aufbauen, müssen Erfahrung machen. Wie ich das mache, habe ich mich zu wenig mit beschäftigt in dem Sinne. Aber wir haben das ja natürlich sehr stark über Erfolgsgeschichten von anderen gemacht. Ich finde das hochspannend, was du sagst zur Software. Wir lästern ja manchmal über so ERP-Hersteller. Ja. Es ist nicht die Software, sondern wie habe ich eigentlich die Organisation vorbereitet, dass sie diese Software auch nutzen kann. Mhm. Ja, also das ist ja auch so ein Punkt. Ein CRM ist ja nur so gut, wie ich mich auch im gewissen Maße an die Software anpasse.
Genau.
Und mich einfach einlasse und sage, ja, die gibt mir eine gewisse Sicherheit. Und wir haben über Salesforce ja auch kurz gesprochen. Ich habe Salesforce 2002 mal für ein komplexes Sales-Produkt bei meinem alten Arbeitgeber verwendet. Habe das mit meiner privaten Kreditkarte bezahlt. So viel noch zur Sicherheit. Und wir haben aber auch keine Firmeninformationen drauf gehabt. Aber das war eben ein komplexer Sales-Deal. Mhm. Und wir hatten irgendwie 10 Leute, die alle mit dem Kunden geredet hatten. Wir hatten keine Übersicht mehr. Mhm. Ja, die M&A-Abteilung war dabei und so weiter. Und damit wir mal überhaupt eine Übersicht bekamen, haben wir uns eigentlich gezwungen, den Prozess von Salesforce zu verwenden. Und damals konnten sie ja wenig. Und das haben wir genommen und haben uns angepasst. Und das war super. Wir haben die Sicherheit einfach gesagt, ja, weißt du, wir sind wirklich nicht die besten Vertriebler, gerade im M&A-Bereich, so komplexe Sales. Aber wie würde denn ein Profi so ein Buying Center überhaupt aufbauen? Und wer hat eigentlich was wem geschrieben? Hey, das war für uns Match in Heaven, weil den Rest der Komplexität, das konnten wir selber. Also wir haben uns eingelassen, dass die Software uns Strukturen gegeben hat und den Rest haben wir selber gemacht. Mhm.
Ja, aber wie gesagt, das ist so dieses Überlassen des Kunden und deshalb wollte ich heute nochmal mit dir drüber sprechen. Ich glaube nicht das letzte Mal. Ich glaube, wir müssen uns generell in einer immer dynamischeren Welt nicht nur mit dem...
Halt. Das ist einer meiner größten immer dynamischer. Ich krieg's allmählich nicht mehr mit. Ja, weil immer sagen, okay, warum sind wir heute dynamischer? Und dann sage ich immer, ich habe eine Urgroßmutter gehabt. Mhm. Die habe ich noch erlebt, da war ich 19. Mhm. Die ist nämlich an dem Tag 8.8.88 gestorben. Ja,
meine ist 104 geworden. Gut.
Ja, meine ist nur 98 geworden. Mhm. Und das Faszinierende an ihr war, die ist 1891 geboren. Mhm. ja, 97 ist sie dann gewesen, 1891, 1914, also 14 plus 13, als sie 27 war, ist ihr Mann als Fahrer für einen deutschen General in Bagdad gewesen.
Mhm. Wow.
Ja, hatte schon zwei kleine Kinder. Das heißt also, das Kaiserreich, ihre Kleider gingen bis weit über den Knöchel.
Mhm.
Die Gewissheit des Kaiserreiches brach dann zusammen. Da kamen die Roaring Twenties, wo plötzlich Charleston getanzt wurde und Frauen plötzlich, Gott sei Dank, das Wahlrecht bekamen. Dann kam die Angstwelle, die dann wieder im Populismus zu Nazi-Deutschland geführt hat und Nationalismus. Also die Amerikaner haben sich ja auch damals zurückgezogen von Europa, nachdem sie ja im Ersten Weltkrieg auf der Seite der Alliierten teilgenommen hatten. Das hat Hitler genutzt. Meine Urgroßmutter war dann ja eine ältere Dame als der Zweite Weltkrieg. Also in unserem Alter damals war das ja schon, die war grau toupiert. Da ist sie auf die Flucht gegangen, hat ihre ganze Familie ohne, denk dran, kein Telefon, keine Post, kein was, alles wieder zusammengeholt, hat dann alles wieder aufgebaut und hat dann das erste Fernsehen erlebt, hat Muhammad Ali geliebt, weil das so ein schicker Tänzer wäre beim Boxen und ist nachts aufgeblieben, um ihn im Schwarz-Weiß-Fernsehen zu sehen. So, und jetzt erklärt mir mal, was dynamischer ist. Also die hat zwei Weltkriege, zwei Vertreibungen in Bagdad plötzlich. Die hat ganze Gesellschaftssysteme erlebt und eins war sie nie. Ängstlich.
Mhm.
Sondern das war immer so, Junge, was passiert denn da draußen so in der Welt? Ne?
Mhm.
Weil sie hatte dieses Urvertrauen, dass es gut kommt. Mhm. Und das scheint uns zu fehlen. Das heißt, es gibt ja auch in der Psychologie diesen Begriff Uncertainty Avoidance Index, Unsicherheitsvermeidungsindex. Und es gibt ganz viele Gesellschaften, die total gut mit Unsicherheit umgehen können, weil die kennen nichts anderes.
Mhm.
Ja, also kann ja nicht wirklich schlechter werden, weil heute ist es ja schon katastrophal. Ja. Also lass uns es einfach ändern oder auch genießen, was heute da ist. Das entspricht natürlich nicht dem Europäer, der Planung und 30-Jahres-Pläne und so weiter. Ja, vielleicht sind wir jetzt an dieser Disruption und ja, wenn wir jetzt sagen, einfach Kopf in den Boden stecken,
dann
werden wir in der Zukunft eben nicht mehr diese Position weltweit haben, sondern es werden gewisse Sachen kommen, ja, und die müssen wir angehen, da müssen wir entsprechende Pläne machen. Und das Schreckliche ist ja, es ist ja nicht so, dass wir nichts wissen würden. Einfach nochmal dran denken. Ich habe vor 2001 meine Diss geschrieben über die Ökonomie digitaler Geschäftsmodelle. Und es ist normal, dass es Oligopole und Monopole dort gibt, weil es Netzwerkeffekte sowohl auf der Skaleneffekte, auf der Angebotsseite und so weiter gibt. Das heißt, es war zu erwarten, dass wir solche Oligopole haben.
Mhm.
Aber es wollte keiner hören.
Mhm.
Oder dass das Erfahrungsgüter sind, dass wir Vertrauen aufbauen müssen, dass wir neue Kompetenzen aufbauen müssen. Man hat es aktiv ja ignorieren wollen. Und jetzt bin ich in der Diskussion mit einem deutschen Topmanager, den ich einfach absolut liebe, weil er sagt, ja, ganz viele Sachen kommen ja nicht unerwartet.
Nee.
Ja, also er ist ein Top-Manager eines deutschen Unternehmens, was Gott sei Dank in der Chip-Herstellung absolut notwendig ist. Also wir haben ja nicht ganz so viel.
Ja.
Der Rest machen ja die Amerikaner Taiwanesen aus. Da gibt es noch einen in den Niederlanden und eben noch ein deutsches Unternehmen. Und er sagt, ja, wir Physiker haben das doch gesehen. Es ist ja nicht so, dass diese Technik da nicht bekannt war, die dafür verwendet wurde. Und alle tun so, als ob das jetzt erst gerade kommen würde. Und das wundert mich, dass man eigentlich sich nicht vorher schon mal damit beschäftigt, ob diese Sicherheit, in der man sich eigentlich glaubt zu sein, nicht eine Scheinsicherheit sei oder wäre.
Das sind doch große, famose Worte. Und das war doch mal wieder ein schöner Austausch. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden das Thema hier und da nochmal streifen, weil ich glaube, wir müssen uns mal mehr nochmal mit diesem sicherheitswohligen Gefühl auseinandersetzen, dynamisch oder nicht. Patrick, wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann.
Danke dir, Jörg. Es war wieder sehr gut. Merci.
Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.